Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir in Gemeinschaft mit unserem Herrn und Meister zusammen sein dürfen. Und ich möchte das sehr betonen, denn noch einmal, alles andere hätte keinen Sinn. Wir dürfen in seinem Namen zusammen sein und was wir so punktuell oder stückwerkweise miteinander erörtern, das möge der Herr in den einzelnen Herzen, so wie er es vorsieht, auch zum Segen werden lassen. Ich freue mich, dass wir zuerst aus dem Worte Gottes etwas miteinander betrachten dürfen und dann das in der ganzen Auseinandersetzung zum heutigen Thema in Bezug auf die Kirche, die den anderen ihre Fülle in Anführungszeichen, überstülpen möchte, wenn wir hier kritisch vorgehen. Die Bibel sagt uns, dass ein Christ ein Kritikos, ein Kritiker sein muss. Ein Christ, der kein Kritiker ist, ist ein schlechter, miserabler Christ. Kritikos, das heißt, er prüft alles an dem Wort des Herrn. Und er lässt nichts durch, was da nicht entspricht, kompatibel ist, müssen wir heute sagen, modern ausgedrückt. Das muss man aber nicht in Aggression und Streitsucht tun, sondern beständig in Aufrichtigkeit und eben in einer brüderlichen Weise oder indem wir in der Haltung des Christus mit aller Ruhe und mit dankbarem Herzen Auskunft geben über unseren Glauben. Und wie das schon oft gesagt, manchmal kann man schon in einen heiligen Zorn geraten und man kommt dann schon ein bisschen ins Rotieren. Aber da kann man auch wieder Buße darüber tun und ganz neu anfangen. Manche fragen in letzter Zeit mehr als vorher, was denn Hiska Infoka sei. Meine Frau hat mich heute angerufen und sagt, du Gregor, wir bekommen so viel Post, wir schaffen das bald nicht mehr. Du solltest unbedingt heimkommen und die Post beantworten. Gell? Und sagt, ich erledige, was ich kann. Es kommen immer mehr Fragen, was denn das Hiska? Die meisten sagen Hiskia, aber das hat nichts Direktes mit Hiskia zu tun. Fragen, was das ist. Ich habe so einige Zettel mitgebracht, die darüber ein bisschen Auskunft geben, was wir tun. Hiska heißt Hilfsdienststelle oder Hilfsdienst für suchende Katholiken und Infoka, Informationsdienst über Katholizismus. Und uns liegt es sehr am Herzen, meiner Frau und mir und auch allen anderen, die ja heute da im Kampfe drinstehen, da gehören wir alle dazu, wichtig, dass wir den Herrn Jesus Christus groß machen können. Jeder entsprechend seiner Erkenntnis, die er vom Wort her hat, aber in den Grundwahrheiten in Bezug auf Erlösung, Errettung und Auferstehung und Wiederkunft Christi eins sind. Da möchten wir helfen und wir haben in letzter Zeit, es hat sich fast verdoppelt, seitdem in Rom nun beinahe alle großen Kirchen und auch die Freikirchen indirekt und manche direkt nun dabei waren bei der Eröffnung der letzten Ablasspforte, hat es bei uns so einen Knall gegeben. Gell? Vor allem auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich und aus Italien, auch aus Kanada kommen Anfragen. Und auch aus dem ehemaligen Russland, aus Estland, Lettland und diesen Ländern kommen auch immer mehr Anfragen. Aber wir sehen, es tut sich was. Denn die Verführung nimmt Konturen an, die nun schlichtweg nicht mehr zu übersehen sind. Und da horchen manche aufrichtige Kirchenleute auf und sagen, ja, können wir noch zu einer Kirche gehören? Was müssen wir tun? Letzten, als ich in der Arche war, kam ein älterer Bruder auf mich zu aus Deutschland und er sagte, Arche in Ebnat-Kappel in der Schweiz, er sagte mir, ich bin zutiefst erschüttert, ich habe einen Schock erlebt im Oktober. Ich war nicht vorbereitet, ungeahnt, ich stelle den Fernseher an und was wird da übertragen? Da wird diese Unterzeichnung in Bezug auf die rechtfertigende Gnade, die Unterzeichnung der Lutheraner mit Rom, das wurde übertragen und ich sah, wie in Augsburg die Leute von einer Kirche in die andere wallfahrteten, also gleichsam wie Rom die Anna-Kirche in Augsburg eingenommen hat. So feierlich wurde das gemacht Ich habe fast einen Kreislaufkollaps gehabt, sagt er mir. Ich war völlig ahnungslos. Da habe ich gleich meine Cousine benachrichtigt und die hatte auch fast einen Kollaps gehabt. Und da sind wir aus der lutherischen Kirche ausgetreten. Dann kam der Dekan vorbei und sagte, weswegen habt ihr das getan? Und dann hat er erklärt, ja, er hätte einen Schock, er hätte das noch nicht verkraftet. Denn seit Generationen seien seine Ahnen treue Lutheraner gewesen. Und nun das sei für ihn unfassbar. Und dann hat der Dekan ihm gesagt, glauben Sie mir, ich wusste es auch nicht. Und da hat er gesagt, das war das Spiel, man hat das in der Öffentlichkeit, man hat das nicht nach unten dringen lassen. Und das ist ja bei allen Dialogforen, die der Vatikan führt, die müssen alle zuerst verschlüsselt bleiben, geheim. Das ist bei allen so. War das mit allen größeren Kirchen orthodoxer Herkunft, den Anglikaner, dem lutherischen Weltbund, den Reformierten, dem reformierten Weltbund, Methodistenweltbund, mit den Baptisten jetzt und so weiter, gell? Auch mit den Pfingstlern. Und dann, wenn das stabil ist, wenn der Vatikan feststellt, jetzt haben wir den Kopf einigermaßen gewonnen, also so, ich sage das etwas brutal, so wenn Fliegen auf Honig fliegen, gell? Da gibt es kein Entkommen mehr. Jetzt können wir das nach unten gehen lassen. Aber es muss schnell fixiert werden über Konkordate, in Form von Konkordaten, von Unterschriften. Und jetzt, dann kann niemand mehr was dagegen tun. Dann sagte mir dieser Mann, ich will euch das sagen, nur um zu sagen, in welchen Konflikt dann manchmal kirchentreue Leute reingeraten. Er sagte, dann saß ich in meinem Haus und plötzlich wurde mir bewusst, ich bin ausgetreten aus der Kirche meiner Stammväter. Ich muss wieder rein. Ich halte das nicht aus. Konnte nicht mehr schlafen. Und nach wenigen Wochen hat er sich wieder angemeldet und wurde wieder aufgenommen. Dann las er von uns unseren letzten Rundbrief. Da sagte er, ich muss wieder raus. Es geht doch nicht. Ja. Und da kam er in die Arche und am zweiten Tag sagte er mir, zitternd, er hat am Leibe gezittert, sagt, ich muss schnell wieder raus. Denn jetzt habe ich erkannt, wir haben es hier mit der Hure Babylons zu tun. Wir werden in diesen Tagen das noch ein bisschen aufgreifen, was damit gemeint ist, die Hure Babylons, so einige Aspekte. Und er ging von dannen und sagte mir am Schluss der Tage, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich frohen Herzens, jetzt kann ich frei rausgehen. Ich weiß, dass ich meinen Ahnen damit nicht wehtun, denn wenn die heute leben würden, alle Generationen, seit Luther, die würden alle rausgehen jetzt. Luther würde allen sagen, geht raus, geht weg, denn das könnt ihr nicht verantworten. Und dieser ältere Bruder ist ein Beispiel. Und da erleben wir jetzt sehr viele, nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, auch innerhalb all der anderen Kirchen, auch der Freikirchen. Das geht überall mittendurch. Nun, die führende Kraft oder das Zeichen der Einheit für die neue christliche Weltkirche soll ja der Papst sein. Und dem Papst ist ja daran gelegen, dass alle sich eins machen mit ihm. Das betont er. Die meisten von euch haben hier schon so viel gehört in dieser Enzyklika, dass alle eins seien und unum sind. Ich möchte diese Enzyklika, dieses Papstschreiben allen empfehlen zu lesen. Es ist nicht viel zu lesen, aber dann weiß man ziemlich genug. Gell? Ich denke, das gibt euch auch die Freiheit, mit den Pastoren der verschiedensten Kirchen ins Gespräch zu kommen, sie zu fragen, wie sie denn mit dem umgehen. Zum Beispiel im Artikel 18. Wenn der Papst klar und deutlich hier sagt, die katholische Kirche ändert kein Dogma, sie ist die absolute Fülle Gottes, sie ist die Christuskirche, wie Christus sie von Anbeginn wollte, das ist sie, gell? Also verstehen Sie, da muss man den Pastor fragen, du, wie gehst du damit um, wenn jetzt da im Oktober die letzte Ablasspforte eröffnet wurde, ich habe das aus dem Osservatore Romano, der Vatikanzeitung, herauskopiert und da heißt es, Dialog in Liebe und Wahrheit eröffnet neue Perspektiven. Also das ist immer der Köder, Dialog in Liebe. Das heißt, du darfst deine Position nicht reinbringen. Du musst hören, was die Hauptkirche sagt. Und dann nickst du, gell? Und wenn du was sagst dagegen, dann bist du wirklich lieblos. Und das könnte hingehen bis zum Fundamentalist. Also passt auf. Wenn du mal die Etikette beigelegt bekommst, Fundamentalist, dann ist es um dich geschehen in unserer Öffentlichkeit. Gell? Und darum immer in Liebe und Wahrheit. Aber was für eine Wahrheit? Und das wissen die meisten von uns ja schon, da geht es immer um die katholische Wahrheit, um die katholischen Lehren. Dann heißt es hier, die Öffnung der heiligen Pforte in St. Paul vor den Mauern und ökumenischer Gottesdienst zum Beginn der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Paulus ist ja nach katholischer Denkweise das Symbol des Protestantismus. Darum kam Paulus nie so gut weg in der katholischen Kirche. Und Petrus ist das Symbol des Katholizismus. Gell? Und darum heißt diese Kirche St. Paul vor den Mauern. Das ist eine alte, auch eine alte Patriarchalkirche, in der auch eine Ablasspforte eröffnet wurde, und zwar am 18. Januar. Die letzte, und zwar wurden hier alle Evangelischen jeder Schattierung eingeladen. Und wenn man das so liest, diese Texte, kommt es einem vor, als wäre der Papst, der Kaiser von Rom, der alle Delegationen aus allen Ländern der Welt empfängt. Also man hat immer dieses Gefühl, als wäre man, wenn man die Augen schließt, im alten Rom. Gell? Und er begrüßt dann alle Delegationen, und da heißt es zum Beispiel, die Delegation des ökumenischen Patriarchats in Vertretung seiner Heiligkeit des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I., das ist aus Konstantinopel, Istanbul, das ist das alte Patriarchat, die sind uniert mit der katholischen Kirche jetzt, also haben sich eins gemacht, haben den Bann aufgehoben, die Delegation des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Alexandrien, das sind die alten Patriarchate zur Zeit der römischen Kaiser, die haben sich jetzt alle eins gemacht, und dann heißt es und so weiter, des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Alexandrien und ganz Afrika, Petrus VII., und die Delegation des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Antiochien in Vertretung seiner Seligkeit des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochien und des ganzen Orients, Ignaz IV. Hatzim, Delegation des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem in Vertretung seiner Seligkeit der griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem, Diodoros, sind alles die alten Patriarchate, die sich von Rom gelöst haben, schon sehr früh. Und jetzt sind sie alle wieder zurückgekommen, wie im ersten Jahrhundert. Gell? Also fast so kann man das sagen. Delegation des Patriarchats von Moskau in Vertretung seiner Heiligkeit des Patriarchen von Moskau und ganz Russland, Alexis II., die Delegation des Patriarchats von Serbien in Vertretung seiner Seligkeit des Patriarchen von Serbien, Pavle, der Delegation des orthodoxen Patriarchates von Rumänien in Vertretung seiner Seligkeit des Patriarchen der orthodoxen Kirche Rumäniens, Theoktist, der Delegation der orthodoxen Kirche von Griechenland in Vertretung seiner Seligkeit des Erzbischofs von Athen und ganz Griechenland, Christodoulos, der Delegation der griechisch-orthodoxen Kirche von Polen in Vertretung seiner Seligkeit des orthodoxen Metropoliten von Warschau und ganz Polen-Sava, der Delegation der orthodoxen Kirche von Albanien in Vertretung seiner Seligkeit des Erzbischofs von Tirana und ganz Albanien, Anastas, der Delegation der orthodoxen Kirche von Finnland, vertreten durch den Erzbischof von Karelien und ganz Finnland, der Delegation des koptisch-orthodoxen Patriarchats von Alexandrien in Vertretung seiner Heiligkeit des Papstes von Alexandrien und Patriarchat des Sitzes von St. Markus Schenuda III., der Delegation des syrisch-orthodoxen Patriarchats von Antiochien und so weiter, des ganzen Orients, Zaka des ersten Ivas. Also da werden alle Delegationen aus aller Welt. Sowas hat es nie mehr gegeben, seit die römischen Kaiser, die haben ja immer diese Vertretungen, und jetzt ist es noch viel globaler und umfassender. Und dann kommen noch die apostolischen Kirche Armeniens und ja, die von Assyrien, Syrien, all die Patriarchate. Dann kommt die Delegation der anglikanischen Gemeinschaft, vertreten von Erzbischof von Canterbury, und die Delegation der altkatholischen Kirche von Utrecht, die Union von Utrecht, des Lutherischen Weltbundes, des Weltrates, der methodistischen Kirchen, der Disciple of Christ, der Pfingstkirche, des Ökumenischen Rates der Kirchen. Also alle diese sind nun eins mit dem Papst, die Vertreter waren begrüßt worden und noch viele mehr in dieser Basilika St. Paul. Die Baptisten haben sich geweigert, daran teilzunehmen, und wer noch? Also zwei haben sich geweigert. Sie wollen zwar einzeln mit Rom, aber wollten am Ablass nicht teilnehmen. Der Lutherische Weltbund war ja vertreten durch seinen Vorsitzenden, wie heißt er jetzt schon wieder, Krause, glaube ich, ja, der das Dokument ja auch unterzeichnet hat in Augsburg. Sie alle haben also an der Eröffnung der Ablasspforte und damit auch symbolisch die Vergebung der Trennung entgegengenommen, die der Papst ihnen nun vergeben hat, gleichsam durch diesen Akt der Eröffnung der Ablasspforte. Wir haben jetzt gerade von der Weltpfingstbewegung, werden wir buchstäblich bestürmt, denn die waren, viele sind schockiert und die meisten wissen es nicht, dass die Vertreter des internationalen Ausschusses der Weltpfingstbewegung vom Papst persönlich begrüßt worden. Die Pfingstkirche wurde extra auch begrüßt. Also wir werden das dann mal kopieren, weil das glaubt man uns ja nicht. Wir haben jetzt heftige Angriffe erlebt und gesagt, wenn wir das sagen, dass die Pfingstkirche international vertreten gewesen sei, dann seien wir ganz schlimme Verleumder. Wir würden nur Spaltungen hervorbringen. Ja, da kann man nur das kopieren und zustellen. Das ist ja keine Hexerei. Als der Papst die Delegationen herunterlas und dann mit viel Pathos alle einlud, nun eins zu werden weltweit, dann brach unter der Volksmenge ein Geschrei aus und sie riefen alle Unitate, Unitate, Einheit, Einheit. Dieser Ruf, den ich während meines Besuchs in Bukarest vernommen habe, begegnet mir wieder als starkes Echo. Unitate, Unitate, rief das zur Eucharistiefeier versammelte Volk. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Gipfel aller Einheit ist ja die katholische Messe. Wir haben hier schon darüber gesprochen. Das Dogma sagt, dass ein Christ nur durch das Beiwohnen an der katholischen Messe jedes Mal neu erlöst wird. Da hat das Kreuz von Golgatha nur mehr so als Propagandazweck zu dienen. Aber es hat keine Kraft, gell? Die Bibel lehrt uns ganz was anderes. In Christus, durch das Opfer am Kreuz von Golgatha, ist die Erlösung und nicht irgendwo anders. Gell? Aber so schrien die Leute, als sie zur Eucharistiefeier schritten. Und dann heißt es, alle Christen, Katholiken, Orthodoxe und Protestanten, das ist der Überbegriff aller evangelischen Kirchen und Freikirchen, alle haben miteinander gerufen, Unitate, Unitate, das sagt der Papst. Danke für diese Stimme, für die so tröstliche Stimme unserer Brüder und Schwestern. Vielleicht können auch wir uns, wenn wir aus dieser Basilika hinausgehen, ihren Ruf zu eigen machen, Einheit, Einheit. Wir haben schon öfters betont, dem Vatikan ist die Einheit das absolut Wichtigste, gemäß der damaligen kaiserlichen Denkweise Konstantins. Einheit. Konstantin hatte sich ja durchgerungen, er hatte seine Mitregenten besiegt und hatte sich im 4. Jahrhundert zum absoluten Herrscher durchgesetzt. Er hatte seine Angehörigen zum Teil umbringen lassen, um seine Macht zu stabilisieren. Und er gilt als das Symbol der Einheit, auch für die katholische Kirche, vor allem für den Vatikan. Immer auf Kosten der Wahrheit. Da haben wir hier letztes Mal auch betont, es geht nie um die Wahrheit. Dem Vatikan geht es nie um die Wahrheit. Er scheut die Wahrheit, so wie ein spanischer Stier das rote Tuch hasst, wenn diese Kämpfer in die Arena gehen. Also so ähnlich, ein Bild. Und das will der Vatikan nie. Einheit ist ihm wichtig. Und alle sollen nun sich eins machen mit Rom. Ich möchte dies noch einmal betonen. Es ist ganz klar ersichtlich aus der Schrift und aus der Geschichte. Und ich sage oft, wenn Leute der Bibel nicht glauben wollen, dann sollen sie doch bitte der Geschichte glauben. Aus der Geschichte geht klar hervor, dass die katholische Kirche keine christliche Kirche ist. Glaubt mir das. Das heißt nicht, dass Millionen Katholiken glauben und aufrichtig meinen, Christen zu sein, auch ein gutes Leben führen. Ethisch, moralisch, gell? Das heißt, das nimmt dem nichts weg. Aber die Führung ist absolut, man kann sie absolut nicht als christliche Kirche deklarieren. weil es in perfektester Manier stauend sich christlich gibt und den Namen Christus auch immer wieder gebraucht, aber in ihren Wesenszügen ist sie abtrünnig antichristlich. Das müssen wir sagen. Damit attackieren wir keinen Menschen. Und darum ermahnt uns ja die Schrift auch ganz klar, dass man sich hiervon distanzieren soll. Wir wollen einige Punkte, will ich versuchen, noch aufzuzeigen, vielleicht noch etwas nochmals auf die Geschichte eingehen. Aber ich lese mal einen Bibeltext. Wollen wir aus Matthäus 16 mal lesen. Matthäus 16, die Verse 13 und folgende. Es geht um eine zentrale Aussage in der Schrift, die vom 2. Jahrhundert an, aber vor allem dann vom 5. Jahrhundert an, sehr stark missbraucht wird. Wir müssen das in diesen Tagen immer wieder betonen, damit die aufrichtig Suchenden auch erkennen, dass sie auch aus Ängsten und Nöten herausfinden und ihnen der Zugang zu dem Herrn Jesus Christus als dem alleinigen Herrscher, dem wir verantwortlich sind, auch schneller finden, gell? Als Diener auch am Wort. Also Matthäus Kapitel 16, die Versen 13 und folgende. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Ihr Lieben, das war gut geantwortet. Gell? Das sagen die Leute über Jesus Christus, das sagen die Volksmassen, gell? Weil sie sich etwas anderes nicht vorstellen konnten. Nun wird Jesus sehr direkt. Und jetzt fragt er sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und ich möchte, dass wir uns heute Abend diese Frage auch stellen oder stellen lassen vom Herrn. Den einen ist es eine Freude, die anderen haben vielleicht noch Mühe. Und ich glaube kaum. Aber was hat das dann für Konsequenzen? Freudige Konsequenzen für jemanden, der dann wirklich zu dieser Erkenntnis kommt. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona. Und jetzt sagt er etwas sehr Ernstes, was wir bedenken sollten. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er seinen Jüngern strenge Weisung, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Von der Zeit an, warum das? Das kommt jetzt gleich. Warum sollten sie jetzt noch schweigen? Das kommt gleich. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren, wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Mal bis da. Ihr Lieben, das ist ein Konzentrat an göttlichem Wort, an Inhalt, an himmlischer Wahrheit, das ist ein Konzentrat. Das allein genügte schon als Evangelium, möchte ich sagen. Wenn man das bedenkt, da sagt der Herr ganz klar, denn wenn jemand sein Leben retten will, das heißt, wenn er jemand anderem nachfolgt, auch in dem Zusammenhang, was wir gestern Abend sagten, jemand anderem nachfolgt oder glaubt, ein geteiltes Herz zu haben, sowohl Christus als auch noch eine Organisation, ein Ansehen, ein Anlehnen an angesehene Menschen oder ein Anlehnen an Traditionen, ein Anlehnen und so weiter, das ist alles damit gemeint. Wenn jemand das macht, dann wird er alles verlieren. Alles. Wenn jemand aber ganz zu mir steht, wird er alles gewinnen. Das ist die Logik. Das ist die Rechnung des Himmels. Ist sehr einfach. Stimmt. Das ist jedem möglich. Jeder kann danach rechnen. Das ist ja das Schöne. Da brauche ich kein Abitur. Keine Matura. Da kann ich einfach lesen und dann verstehe ich. Und wenn Jesus sagt, du, wenn du mir ganz anhängst, hast du das ganze Leben gewonnen, lehnst du dich aber an Obrigkeiten oder an Menschen und ihren Ideen, Philosophien an, hast du alles verloren, hast du gleich nichts. Ein Sechser oder nichts, gell? Wenn wir so mit der Weltsprache reden wollen. Nun hat der Papst in seiner Enzyklika, dass alle eins seien, ruft er nun auf, dass alle über das Papstamt nachdenken sollen. Also er fordert alle Delegationen der Welt auf, alle Kirchen, sie sollten nun über das Papstamt nachsinnen. Und er sagt dann im Artikel 96, ut unum sind, dass alle eins seien, könnte die zwischen uns allen bereits real bestehende, wenn auch unvollkommene Gemeinschaft nicht die kirchlichen Verantwortlichen und ihre Theologen dazu veranlassen, über dieses Thema mit mir einen brüderlichen, geduldigen Dialog aufzunehmen, bei dem wir jenseits fruchtloser Polemiken einander anhören. Der Papst will also, dass man einen brüderlichen, geduldigen Dialog, und das ist Hirnwäsche, gell? Das ist eine Taktik, denn die, wie wir das schon letztes Mal hier sagten, im November, die Christen sind nicht berufen, zu dialogisieren. Das heißt, Wahrheit mit der Lüge zu vermischen. Das heißt Dialog im christlichen Sinn. Das ist so falsch. Ein Dialog mag nützlich sein zum Einstieg, gell? Wenn Christen evangelisieren oder mit Leuten ins Gespräch kommen, dann kann ein Dialog mal gut sein. Aber in Bezug auf die Wahrheitsfindung darf ein Christ nie mit dem Lügner sich einlassen auf Dialog. Das heißt mit anderen Worten, wir versuchen, wie die Politiker auf diplomatischem Weg eine Einigkeit zu finden. Du gibst mal das weg und du gibst mal das weg und du legst das rein und ich leg das rein. Versteht ihr? Das ist absolut teuflisch. Schon diese Redensart, die ist antichristlich. Das muss man betonen. Da haben wir kein Recht. Das heißt mit anderen Worten, der Papst stellt sich über Gott und versucht diejenigen, die das Christuszeugnis eigentlich im Herzen tragen, zu destabilisieren. Er versucht sie zu verwirren durch Hirnwäsche und dann kann er sie schlucken. Gell? Da müssten hier alle sagen, bitte nein, so nicht. Gell? Aber jetzt sagt der Papst, beruft sich hier auf dieses Kapitel Matthäus 16 und sagt in diesen Artikeln, man kann das nachlesen in Artikel 88, bis zuletzt der Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit. Und da sagt er gleich im Artikel 88, unter allen Kirchen, das sind alle Staatskirchen, also die alten Kirchen, und kirchlichen Gemeinschaften, das sind alle Freikirchen, ist sich die katholische Kirche bewusst, das Amt des Nachfolgers des Apostels Petrus, des Bischofs von Rom, bewahrt zu haben, den Gott als immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit eingesetzt hat und dem der Heilige Geist beisteht, damit er alle anderen an diesem wesentlichen Gut teilhaben lässt. Also alle Christen haben nur über den Petrus Anteil am Leben in Christus. Dann heißt das. Das ist natürlich sehr unbiblisch. Die meisten von euch wissen das. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das Leben. Nirgendwo sagt Jesus, wer dann nach mir an Petrus glaubt oder bei Petrus bleibt, der hat dann das ewige Leben. Wer der Messe des Petrus beiwohnt, empfängt die Erlösung. Steht doch nirgendwo in der Bibel. Aber das Zweite Vatikanische Konzil betont, nur wer an der Messe teilnimmt, hat immer wieder neue Erlösung. So was kennen wir nicht, das ist eine ganz andere Sprache, ein anderes Evangelium. Und ja, man muss das Ganze dann nachlesen und er bittet dann, in der Treue zur Überlieferung der Apostel, sagt so, dass die katholische Kirche die einzige Kirche ist, die ganz in der Lehre der Apostel geblieben ist. Alle anderen sind abgewichen. Ja? Dabei wissen wir, alles ist genau das Gegenteil. Aber das behauptet man und sagt man, und die Kardinäle pauken das im Dialog 20 Jahre lang den Lutheranern ein und der anglikanischen Kirche und den Orthodoxen, und die schlucken schlussendlich. Und da merken wir, wie gefährlich es ist, wenn man Gottes Kind ist und sich einlässt auf Kompromisse. Da kommt ein schweres Gericht über solche Leute. Gott lässt seine nicht spotten. Wenn er uns seine Sache anvertraut hat, dann lässt er es nicht zu, dass wir damit Handel treiben. Dann fällt ein schweres Gericht über solche Kirchen, Kirchenführungen, über diese Führer. Und das ist ja offenbar, das ist ja da. Wo sie doch sagen müssten, Herr Papst, Herr Wojtyla, nein, Sie sind abgewichen. Dann nehmen wir jetzt die Bibel zur Hand und prüfen. Denn 3/4 aller katholischen Lehren sind antichristliche Lehren, sind nicht nur irgendwelche Zusätze, sondern absolut, wenn man in die Tiefe geht, absolut heidnischen Ursprungs. Und das Heidentum ist der Inbegriff der Rebellion und der Ablehnung Gottes. Der Vater des Heidentums ist der Teufel. Das haben nicht wir entschieden. Gell? Das steht im Wort Gottes so enthalten. Und der Papst bittet dann seinerseits alle Evangelischen um Vergebung. Soweit wir dafür verantwortlich sind, bitte ich mit meinem Vorgänger Paul VI. Um Verzeihung. Soweit wir etwa schuld sind an den Spaltungen. Wobei er sagt, dass es mit Vorbehalt zu genießen, dass wir schuld seien. Er sagt zwar, einige behaupten das, aber wir waren nie schuld. Aber er bittet pro forma doch um Verzeihung, dort wo die Kinder der Kirche gefehlt haben. Und er sagt im Artikel 90, der Bischof von Rom ist der Bischof der Kirche, die die prägende Spur des Martyriums des Petrus und Paulus bewahrt hat. Und jetzt haben katholische Wissenschaftler festgestellt, dass der Petrus tatsächlich im Vatikan begraben liegt. Das kam noch vor dem Heiligen Jahr, damit noch mehr Millionen kommen. Und jetzt haben sie festgestellt, dass es wirklich die Knochen von Petrus sind. Das haben sie über modernste, ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Ausdrücke, ich weiß nicht, ob Wissenschaftler hier sind, die modernsten Apparate, die feinsten Apparate haben sie benutzt. Und siehe da, sie haben erkannt, das sind die Knochen von Petrus. Und jetzt wallfahrten Millionen noch mehr dahin, weil das jetzt bewiesen ist. Und in Giacomo Compostela, du weißt, was da in Spanien heißt, haben sie festgestellt, tatsächlich sind die Knochen von Jakobus. Da haben die Wissenschaftler des Vatikans jetzt festgestellt. Und jetzt werden die Wallfahrtswege nach Spanien, Deutschland aus, der Schweiz, von allen europäischen Ländern, also hin nach Spanien, gehört ja auch zu Europa, werden alle aufgefrischt, dass die Leute wieder mehr pilgern. Und überall haben die politischen Führer Geld freigesetzt, dass diese Wallfahrtswege wieder neu gemacht werden, wie im Mittelalter. Also wir sehen eine Entwicklung. Und man kann sagen, wie dumm und naiv unsere Politiker sind und all die Evangelischen dazu. Das ist Gericht. Das Gericht, das wird früher oder später hart zuschlagen. Da kommen wir nicht mehr drum herum. Und dann zeigt der Papst hier auf zwei Seiten Petrus auf, wie Petrus war, wie er versagt hat und alles. Aber nicht das Ganze in einer Weise, wenn man das so liest. Und man kennt das Wort Gottes nicht, dann muss man sagen, aber das ist auf 100% Bibel. Da kann man ja nicht mehr entgegenstehen. Wenn der Papst sich so sieht, ja dann, Halleluja, lasst uns ziehen. Und ja, er sagt dann, dass der Auftrag des Bischofs von Rom in der Gruppe aller Bischöfe besteht eben darin, wie ein Wächter zu wachen, Episkopein, sodass dank der Hirten in allen Teilkirchen die wirkliche Stimme des Hirten Christus zu hören ist. Also wenn der Papst spricht, spricht Christus in persona. Aber wenn wir alle Dogmen anschauen und alle Lehren, dann müssen wir sagen, nein, hier spricht ein anderer Geist. Also ich meine, das ist leicht gemacht, gell? Auf diese Weise verwirklicht sich in jeder dem ihnen anvertrauten Teilkirchen die Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, die eine heilige katholische und apostolische, das ist auf den Aposteln sitzend ruhende Kirche. Alle Kirchen befinden sich in voller und sichtbarer Gemeinschaft, weil alle Hirten in Gemeinschaft mit Petrus und so in der Einheit Christi sind. Nun, ihr Lieben, wenn wir darüber uns Gedanken machen, über diese Stelle, dann geht doch eindeutig hervor, die Bibel spricht, wenn sie diesen Vers sagt, Vers 18, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werde sie nicht überwältigen, dann müssen wir diese Stelle im ganzen biblischen Kontext sehen. Wir dürfen die nicht einfach so herauspicken. Dann geht es einmal darum, dass die Bibel uns im ganzen Gesamten aufzeigt, dass Gott der Fels ist. Wir haben es heute Abend nicht die Zeit, auf alles da einzugehen. Aber auch in Römer 9,33 zum Beispiel wird uns gesagt, da sagt Paulus, Römer Kapitel 9, im Vers 33, sagt uns Paulus, sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also Christus Jesus ist der Fels. Petra, das Gebirge, der Fels, unumstößlich festgemacht. Und Petrus ist lediglich der Stein, der Petros. Und wenn wir nur diese Stelle so herauspicken, ja, dann kann man das so verstehen, dass Jesus auf Petrus die ganze Gemeinde baut. Die ganze, übrigens das Wort Kirche kennt die Bibel eigentlich nicht. Die ganze Versammlung, die ganze Gemeinde. Bitte? Ekklesia, ja. Ich verwende das Wort nicht gerne, weil es den Sinn verloren hat. Gell? Aber es geht um die Ekklesia, die Herausgerufenen. Und wenn schon, dann, ich frage dann manchmal die Katholiken, so wie man mich damals fragte, wo steht denn da geschrieben? Ja, das hat der Petrus gesagt, aber wo steht denn da geschrieben, dass daraus Päpste entstehen sollen? Dann sind sie verlegen und sagen, ja, eigentlich stimmt das. Da steht ja nichts von Papst. Und da steht ja nichts, er sagt ja nichts. Und du wirst Nachfolger haben, oder ich will, dass du Nachfolger hast. Und auch in den Paulusbriefen ist keine Rede von Nachfolgern des Petrus in dem Sinn. Ja? Ganz einfach mal. Und damals Thomas Platter, der Reformator von Grächen aus dem Wallis, der hatte ja Zwingli gehört und kam zum Glauben. Er war kurz vor der Priester, weil er sollte Priester werden. Und dann hat er das Evangelium das erste Mal in seinem Leben gehört. Und dann hat er gehört und hat es eine Bibel bekommen schlussendlich und hat gelesen, und die gingen ja immer zu Fuß von Zürich zurück ins Wallis über den Grinselpass. Damals die Studenten, die studierten in Zürich, Basel oder in Köln oder wo immer. Es hieß damals in den deutschen Landen. Das Wallis gehörte ja erst seit 1815 gehört das Wallis zur Schweiz. Vorher war es unabhängig, ein zugewandter Ort, aber eigenständig. Und da hieß es in die deutschen Landen, da war die Schweiz und Deutschland gemeint. Und die studierten dort, die gingen als kleine Banden jeweils aus, gell? Weil die hatten kein Geld. Und da haben die Älteren, die studierten, haben immer Jüngere angeworben. Und die müssten 2 Jahre Gänse stehlen und einfach bei den Bauern Ziegen und Kälber und Gänse stehlen, damit die Studenten leben konnten und studieren konnten. Und wenn sie sich 2 Jahre lang bewährt hatten, ohne sich erwischen zu lassen, dann konnten sie anfangen studieren, Latein, Griechisch und Hebräisch und so weiter. Die haben sich so organisiert, die armen Bergler, weil die wollten auch zur Erkenntnis kommen. Und Thomas, ein Geißbub, Ziegenbub, kam dann, hat das durchgestanden und wurde später ein berühmter Humanist in Basel. Die Basler ehren vor allem seinen Sohn Felix Platter. Auf jeden Fall kam der dann über den Grimsen nach Hause Da kamen sie nach Brieg, Glies. Es war die Stockhalperkirche vom damaligen angesehen. Und da hörten sie die Priester in der Kirche das Brevier singen. Und die Studenten waren alle schon evangelisch, gern. Und da kamen die Priester raus und dann hat Thomas ganz keck ihnen gesagt, ja, was habt ihr da gesungen? Petrus war doch nie in Rom. Und dann haben die gesagt, doch, doch, das war immer so, Petrus war in Rom. Ja, dann hat er die Bibel rausgenommen, ihnen gesagt, sagt mir, wo das steht. Aber die Priester hatten noch nie eine Bibel gesehen, im 16. Jahrhundert. Und was sagt, was ist das für ein Buch? Dann sagten sie ihm, du Luther, bist ein versteckter Lutheraner. Gell? Die sagten allem einfach Lutheraner. Dann sagt er ihnen, ich möchte aus eurem Munde hören, woher habt ihr das Argument, dass Petrus jemals in Rom war? Denn in der Bibel steht nichts drin, dass Paulus den Petrus in Rom grüßen lässt. Und wenn der so lange in Rom war, und da haben die Priester gesagt, ja, das haben unsere Ahnen und die Großmütter weitererzählt. Und dann sagt ihnen Thomas Plater, ah, ich sehe, euer Gott sind die Großmütter und nicht wirklich Gottes Wort. Und dann haben sie die Studenten vertrieben. Das ist nur eine kleine Episode, wie das etwa zu Diskussionen kam. Ja, wenn wir diese Stellen näher betrachten, und da haben wir jetzt nicht unbedingt die Zeit, aber wir wollen doch einiges herausschälen. In Matthäus 16, 18 sagt Jesus ganz klar, werde ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Er sagt nicht, du wirst deine Gemeinde bauen. Der heutige Papst sagt nur, wer mit mir ist, kann aufgebaut werden. Gell? Ich gebe die Sakramente und meine Vertreter auf der ganzen Welt, die Priester, die Geweihten. Ein anderer kann nicht aufgebaut werden. Er gehört nicht zur Gemeinde. Gell? Aber Jesus sagt ganz klar, werde ich meine Gemeinde bauen. Und es ist interessant, dass Petrus dann im Petrusbrief, wenn wir da hineinschauen, kurz, was Petrus dort sagt. Petrus müsste hier jetzt ganz anders reden. Im 1. Petrusbrief, im Kapitel 2, sagt dieser Apostel, Vers 4 und folgende, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst, heißt er auch bei euch auch so, als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, und jetzt zitiere auch das, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer ist dieser Eckstein? Petrus oder Jesus? Ja, da scheiden sich die Geister, gell? Das ist wirklich Jesus. Das geht ganz klar hervor aus dem ganzen Kontext. Und wer an ihn glaubt, jetzt müsste Petrus hier sagen, ich bin der Stein. Und wer an mich glaubt, das macht der heutige Papst jetzt so, gell? Er dreht das Ganze um und sagt, ich bin zu mir, alle zu mir. Ich vermittle das Heil. Ich bin der erste Bischof, der alle Macht in sich birgt. Ich bin das sichtbare Zeichen vor der Welt, das Zeichen des Heils. Kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Ja, das ist für uns so, gell? Da freue ich mich mit allen Gläubigen, dass er für uns diese Kostbarkeit geworden ist. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ihr Lieben, es ist so. Petrus spricht hier die Wahrheit. Alle, die an Jesus glauben, ihnen ist der Christus, dieser Eckstein, auf dem alles gebaut ist, die ganze Gemeinde, ihnen ist er die Kostbarkeit. Und die anderen, die stoßen sich daran. Sie sehen von Jesus Christus weg. Viele wissen es nicht, merken es nicht und schauen auf Fleisch. Auf Fleisch. Und darin wird ihnen Jesus zum Stein, an dem sie sich stoßen. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Ach, ihr Lieben, ich weiß, wovon ich spreche. Mein Kampf war auch hart und ich möchte alle Katholiken verstehen, die es schwer haben, sich vom Papst loszusagen. Denn der Papst ist das Ärgernis, das Skandalon. An dem, da müssen sich Leute an Christus stoßen. Sie kommen nicht rüber zu Christus, weil sie bei ihm bauen, aufbauen. Das ist leider so. Und da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Das sind harte Aussagen. Gell? Ja, ich will nur punktuell noch einiges sagen. Wir erkennen aus dem ganzen Kontext, dass alle 12 Apostel in Christus waren. Wir haben es gestern betont, wir wollen das nicht mehr alles erwähnen. Und es heißt von den ersten Zeugen, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten. Es heißt nirgendwo in der Lehre des Petrus. Glaubt mir, wenn der Papst wirklich Christus wäre, aber das ist gar nicht möglich von der Bibel her, vielleicht könnte man höchstens sagen, alle Bischöfe sind das Symbol der Apostel und man muss mit ihnen einzeln. Das könnte man höchstens ausgestellt, dass es heißt, sie verharrten in der Lehre des Petrus. Nein, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Oder Petrus sagt in 1 Petrus 5,1, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste. Schaut mal, hier müsst ihr sagen, ich, der Papst, der Papa aller Menschen, aller Christen. Der Papa gibt das Leben, gell? Ich, nein, er sagt Mitältester, bitte, das müssen wir den Leuten sagen. Und Zeuge der Leiden des Christus, von einem unfehlbaren Petrus, den Glaubens- und Sittenfragen absolut unfehlbar ist, keine Spur. Oh nein, der Petrus hat genau nicht gemacht, was ihm nachher zugeschoben wird. Und wenn wir etwas weiter schauen, wird allen Aposteln in Matthäus 18,18 gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Das wird hier allen Jüngern gesagt. Es heißt, wenn wir das vorher auch noch lesen, wie man mit Sünde und Schuld umgehen soll. Das ganze Kapitel 18, die Verse 15 bis 20, bezieht sich auf die Gemeinde. Gell? Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es wem? Dem Priester? Dem Papst? Nein, der Gemeinde, der Versammlung, der Versammelten in Christus, dessen Haupt Christus ist. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören wird, so was, dann muss er in den Beichtstuhl. Nein, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Hören wir das mal an. Es ist auch nicht von einem Beichtstuhl die Rede, von einer Beichte. Und wir wissen, die Beichte ist ja erst im 13. Jahrhundert als Spionage, zu Spionagezwecken von Innozenz III. Eingeführt worden, um alles zu überwachen. Gell? Also die Schrift kennt diese Ohrenbeichte nicht. Das ist etwas Abscheuliches, Abtrünniges. Was da die Priester auch verführt werden in den Beistühlen, ihr Lieben, da könnte man Bände schreiben. Bände schreiben, was Priester da mitmachen, wenn die Leute alles erzählen, bis ins Detail. Und es gab ja meistens nur ein Gebot über Jahrhunderte. Und sie sollten fragen und fragen und fragen. Das war schlimm. Schlimm, da hat sich die Hölle gefreut. Und ich bin dafür mit vielen Priestern, machen wir eine Rundfrage. Unter allen katholischen Priestern. Ich bin überzeugt, dass kaum ein Drittel, lange nicht ein Drittel für die Beichte wäre. Denn jeder wäre froh, müsste er das Zeug nicht mehr anhören. Was er damit anhören musste, die Art und Weise, damit sage ich nichts gegen seelsorgliche Gespräche und Austausch, aber es ging hier um bestimmte Sachen. Und die Schrift kennt das nicht. Damit sind einige Sakramente schon vom Tisch gewischt. Ja. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, er sagt nicht, es müssen Apostel sein und es müssen bestimmte geweihte Leute sein. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, das ist rechtsgültig. Gell? rechtskräftig. Das ist wichtig, das ist der Kontext. Gell? Und wenn ich vielleicht noch etwas sagen darf, nun zu dieser ganzen Auseinandersetzung, wir haben das vielleicht schon erwähnt, so im dritten Jahrhundert geht ja der Streit langsam los um diese Stelle. Gut, manche Theologen sagen, gell, ja, vielleicht kann ich es auch zusammenfassen, wenn die Zeit dann nicht mehr reichen sollte, kurz sagen, wie die Kirchenväter, diejenigen nach den Aposteln, über diese Stellen in Matthäus 16 geurteilt haben. Man kann es so sagen, das kann jeder Theologe bestätigen, dass 77 Kirchenväter, die über diesen Matthäus-Text geschrieben haben, denken 17 so, der Fels habe sich auf Petrus bezogen. Aber nur auf Petrus, nicht auf einen Nachfolger. Gell? Die haben nur nicht daran gedacht, auf die Person Petri, der dann an Pfingsten als Ersten quasi den Schlüssel benutzt, das heißt das Heilige Evangelium predigt. Gell? Er eröffnet in seiner Pfingstpredigt den Hörern nun das Evangelium. Das ist der Schlüssel, mit dem er die Türen öffnet. 17 denken also, der Petrus ist gemeint, aber immer im Sinn, der die Schlüssel bekommt, das heißt, der als Sprachrohr spricht, noch einmal, den Juden den Weg zu Christus öffnet und dann im Hause des Cornelius weiß an den Heiden. Und 44 von diesen Kirchenvätern sehen in ihm den Glauben von Petrus. Also sie sagen, es geht hier um das Bekenntnis des Petrus. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf baut Christus seine Gemeinde. Auf dieser Tatsache, wer glaubt, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, das ist das Fundament. Darauf baut er die Gemeinde auf. Und 44 sehen in ihm den Glauben von Petrus. Also das Bekenntnis einfach allein. Und 16 sagen, Jesus habe sich selbst damit gemeint. Also Jesus hätte gesagt, du bist Petros, der kleine Stein, und ich bin Petra, du bist Petrus und auf mich baue ich, auf diese Petra, diesen Felsen, baue ich meine Gemeinde. Aber nicht ein einziger Kirchenvater meint damit, und das ist wichtig, dass damit Nachfolger gemeint seien. Daran haben die nur nicht gedacht. Und das ist ganz wichtig. Das war also schon, man kann sagen, so bis ins dritte Jahrhundert hinein. Und dann fängt der Streit an, langsam. Der fängt an unter den Bischöfen Kallist, Stephan und Dionys im dritten Jahrhundert. Da kommt der Bischof von Rom langsam auf die Idee, da ich ja Bischof der Hauptstadt des Römischen Reiches bin, könnte ich ja doch eigentlich, habe ich doch eine andere Machtstellung, denn ich gehöre zur Hauptstadt. Bischof Kallist, er war Bischof in Rom von 217 bis 222 und er maß sich als Erster an, er hätte ein Vorrecht, aber er beruft sich noch nicht auf Petrus, versteht ihr? Das ist wichtig. Er glaubt, weil er Bischof und der Führende, der Wortführende in Rom ist, der Hauptstadt von Rom, er wäre eigentlich doch der Angesehenste. Tertullian, er starb um 220, ermahnt ihn auf Schärfste und sagt ihm, wie kannst du dich erdreisten, die offenkundige Absicht des Herrn, der dieses dem Petrus nur persönlich überträgt, in Bezug auf die Türen öffnen, Schlüssel, gern Schlüsselgewalt, den Juden, das Heil predigen und den Heiden, und dann ist der Auftrag erfüllt. Auf dir, sagt er, eben dieses umzustoßen und zu verdrehen, auf dir, sagt er, will ich meine Kirche bauen und dir will ich die Schlüssel geben, nicht der Kirche. Und was du binden und lösen wirst, nicht was sie lösen und binden werden. Also der Tullian setzt sich vehement zur Wehr und sagt ihm dann, dass doch in Matthäus Evangelium geschrieben steht, wo drei versammelt sind, da ist Gemeinde, selbst wenn es Laien sind. Also der Tullian sagt, nichts da. Christen sind überall gleiche Christen. Gell? Wo drei versammelt sind, ist Christus voll da. Fertig, Schluss. Gell? Da wehrt sich der noch heftig. und gegenüber Papst Stephanus, der war Papst von 254 bis 257, also nach Kallist, er strebte auch Macht an und wollte auch herrschen. Und da hat sich Cyprian, der Bischof von Karthago, das war zu der Zeit im 3. Jahrhundert, war die blühendste Kirche, die blühendsten Gemeinden waren in Nordafrika. Karthago war so der Hauptsitz, die Hauptstadt. Und nun setzt sich Cyprian zur Wehr. Cyprian starb so um 258. Und er nennt den Bischof von Rom eben einen Irrlehrer, weil Stephan, Bischof Stephan, rückwirkend sagte man Papst, Bischof Stephan der Erste, ließ die Heretikertaufe gelten. Das heißt, oder der Abgefallenen, der Apostaten, solche, die Irrlehren vertraten oder abgefallen waren, die wurden wieder aufgenommen, während die anderen der Überzeugung waren, wer falsche Lehren vertritt, die nicht gemäß der Schrift sind, die sollen ausgeschlossen sein. Und wenn solche ausgeschlossene Leute taufen, dann gelten diese Taufen nicht, weil sie in der Lehre falsch liegen. Ja? Und Stephanus hat gesagt, nein, die Taufe ist gültig, weil automatisch, da kommt schon das sakramentale Denken hinein, wenn eine Amtsperson jemanden tauft, auch wenn er Heretiker geworden ist, wirkt das automatisch. Ja? Und das wird nachher zum Dogma. Der Pfarrer muss nur die Handlung vollziehen und dann hüpft die Gnade rüber. Ja? Versteht ihr? Das ist eines der wichtigsten Dogmen. Er braucht nur die Wandlungsworte zu sprechen, dann ist Gott in der Hostie. Dann musst du das nur essen, dann hast du ihn. Versteht ihr? Das ist schrecklich, das kommt aus dem Heidnischen. Und da wehren sich Cyprian und die übrigen Christen, sagen, das Irrtum ist heidnisch. Das können wir nicht annehmen. Es gibt keine Magie unter Christen. Gell? Und die afrikanischen Gemeinden mit ihren Bischöfen, Ältesten, erklärten nach biblischem Prinzip, wie früher schon der Tullian und die Bischöfe Kleinasiens, dass dies ein Irrtum sei. Cyprian sagt dem Stephanus, der sich über alle erhebt und sie nicht anhören will, er sagt, dass alle Bischöfe, alle Ältesten untereinander in der ganzen Gemeinschaft, überall in den Gemeinden, durch das Gesetz der unzertrennbaren Liebe und Eintracht verbunden seien, nicht durch einen Machtmenschen. Die Liebe in Christus verbindet uns, wehrt sich Cyprian. Und dann sagt er dem Bischof von Rom, das waren auch die übrigen Apostel, was Petrus war. Sie haben die gleiche Ehre und Macht gehabt, Vollmacht. Etwas weiter, es geht ja hier auch um Johannes 20, 21, da hauchte Jesus ja alle an und so weiter. Wir wollen jetzt da nicht weiter darauf eingehen, aber Cyprian sagt dann, Petrus war der Primus inter pares, das heißt der Erste unter seinesgleichen im Verkündigen des Wortes in der Schlüsselfunktion, das Evangelium zu predigen. Und sagt dann, man müsse die vernünftige Überlegung sprechen lassen, Petrus, dem der Herr als Ersten auserwählte, habe deswegen noch keine arroganten Ansprüche erhoben und nicht darauf gepocht, die erste Stelle einzunehmen. Er sagt dann weiter, den einzelnen Hirten ist ein Teil der Herde zugeschrieben worden, um sie zu hüten. Sie müssen vor dem Herrn Rechenschaft ablegen, also nicht vor einem Bischof. Der verlangte nun, dass alle Christen dem Bischof von Rom Rechenschaft ablegen. Da wehren die sich natürlich in aller Härte. Die Bischöfe ihrerseits sind miteinander, und das kommt noch einmal durch das Gesetz der unzertrennbaren Liebe und Eintracht verbunden. Ein weiterer Kampf entsteht mit Firmilian, dem Bischof von Caesarea in Kappadokien. Und er nennt Stephanus ein Mann der Herrschsucht und der Sturheit, dem Bischof von Rom. Und in einer Synode stellen sie sich gegen den Bischof von Rom und bezeichnen ihn sogar als Judas. Den Anspruch Stephans haben sich die beiden führenden Bischöfe Nordafrikas und Kleinasiens nicht gebeugt. Cyprian ließ auf der dritten Synode im September 286, an der 87 Bischöfe, also Älteste, der Begriff Bischof war noch nicht weniger bekannt, mehr Älteste, aus den drei Provinzen Afrika, Proconsularis, Mauretanien und Numidien, also 87 Älteste nahmen daran teil, die führenden Köpfe, noch einmal seinen Standpunkt bekräftigen. Und eine Delegation ging nach Rom, um den Bischof Stephanus zu ermahnen, dass er sich nicht erheben darf über die anderen. Stephan hat der Stadt Rom den Auftrag gegeben im 3. Jahrhundert, dass man diese Christen nicht empfängt, dass man sie nicht aufnimmt und ihnen jede Gastfreundschaft verweigert. Und sie sind abgezogen, ohne etwas auszurichten. Später haben dann die Bischöfe den Kaiser motiviert, die Christen von Rom mit Gewalt zu integrieren. Und das geschah dann gern. Viele kamen dann um. Und von da an haben wir die katholische Kirche, die den Kaiser zwingt, gegen die Christen überall vorzugehen. Galerius als erster 311 erlässt den Toleranzedikt, gern. Dann 313 Konstantin. Und wenn wir die Texte lesen, dieser Kaiser, sehr interessant, dann übernimmt der Bischof von Rom den Kaisertitel Pontifex Maximus, das heißt, dass der Kaiser war ja eigentlich auch in der Funktion als heidnischer Oberpriester tätig, es wird nun übertragen auf den Bischof von Rom und die Bischöfe steigen immer höher auf und parallel dazu wird das Wort Gottes verändert. Aus dem urchristlichen Gebot des Herrn, was wir gestern gesagt haben, Umkehr, Buße, Wiedergeburt, Taufe, Heiliger Geist, macht nun diese Kirche drei Sakramente, kehrt das Ganze um. Ja? Statt Bekehrung, Buße, Umkehr und dann Taufe, jetzt wird zuerst getauft, um die Leute gleich zu haben. Und dann sollen sie einfach die Definitionen, die man nun schafft, sie sollen sagen, ich glaube an diese Definition der Kirche, an diese Definition, dann gelten sie als wahre Christen. Nicht mehr, was die Bibel sagt, sondern die Sakramente müssen sie glauben. Und alle neuen Gesetze, die jetzt dazukommen. Und wer das glaubt, gilt als echter Christ. Also, etwas Biblisches bleibt dann immer dran, bis heute. Aber das Ganze wird vermischt. Also, dann gibt es ein Sakrament die Taufe, dann gibt es ein Sakrament die Beichte, später, 6, 7 Jahren. Und dann mit 8, 12, da hinein kommt dann die Firmung oder Konfirmation. Also das Ganze wird umgeworfen und damit wird dem Evangelium sämtliche Kraft entzogen. Und da hat der Teufel ein gewaltiges Stück erreicht. Und da freue ich mich, dass wir heute wieder zurück zum Wort Gottes kommen durften. Parallel steigen die Bischöfe immer mehr zu Ansehen auf. Und wir haben das hier schon erwähnt, 366 stirbt der Bischof Liberius und es bricht ein Bürgerkrieg in Rom aus unter den Christen. Zwei Bischöfe wollen den Thron besteigen gleichsam, Damasus und Ursinus. Der Kaiser muss sich entscheiden und er entscheidet sich für Damasus. Und Damasus hatte mit seinen Soldaten die meisten von Ursinus Anhänger umbringen lassen in der Kirche Santa Maria Maggiore. Die wurde gerade vom Kaiser Konstantin fertig erbaut. Und der Kampf geht weiter. Nun lässt sich der Bischof von Rom alle Machtbefugnisse zuschreiben. Also er lässt sich das geben. Er zwingt die Leute, dass sie ihm das geben. Er wird nun der höchste Richter für alle Christen und später auch für die ganze Menschheit. Und das hat jetzt dann morgen Abend, wenn wir über die Soziallehre der katholischen Kirche sprechen, für die Zukunft, die neue Weltordnung, hat das eben seine Bedeutung. Da beruft man sich auf diese Macht. Also das höchste Richteramt beansprucht der Bischof von Rom, die oberste Verwaltung der Kirche und das oberste Lehramt. Was er entscheidet, gilt. Und das geht weiter, Leo der Erste, der war Papst von 440 bis 461, er gilt als der erste Papst. Also als der erste, der sich rückwirkend als der Papst ausgibt mit aller Machtbefugnis. Der Kaiser muss sich ihm immer mehr unterordnen. 467 geht dann der Kaiser weg aus Rom. Wohin geht er? Weiß das jemand? Nach Konstantinopel, das heutige Istanbul, und begründet das Oströmische Reich. Gleichsam, gell? Und weil er es mit den Bischöfen nicht mehr aushält. Und später kommt es dann im Jahr 1000 zur Spaltung zwischen den Christen des Westens, Rom und den Orthodoxen. Und später kommt der Islam und zerstört das Ganze dort. Papst Stephanus Ein anderer Papst begründet den Kirchenstaat. Er legt den Gedanken zugrunde, der ganze Planet Erde gehört eigentlich ja mir. Da ich Christus bin, bin ich auch Besitzer des Planeten Erde. Und er baut darauf auf, er erhebt den Anspruch, das war im 8. Jahrhundert. Und Papst Nikolaus I., er war 858 bis 867 Papst, er vertieft den Anspruch, dass die ganze Erde ihm gehört. Und zwar von Gottes Recht her. Und das beanspruchen die Päpste bis jetzt, das ist ein Dogma. Verstehen wir? Das beanspruchen sie weiter. Und ja, wenn wir einen kleinen Einblick hineinmachen, wie das, dieser Bischofsdienst dann enttartet, bis zum Ungeheuerlichsten. Ein Beispiel, Papst Stephanus, den ich eben erwähnt habe, der Sechste, es geht um Papst Stephanus den Sechsten, er hat etwas ganz Schlimmes gemacht. Er hat den Leichnam seines Vorgängers, des Formosus, der war von 891 bis 896 Bischof von Rom, er ließ ihn aus der Gruft nehmen, den Leichnam, der war schon einige Zeit im Grab, war schon am Verwesen. Und dann wurde dieser Leichnam wurde ihm nun mit viel Pomp und Zeremonie den Prozess gemacht. Denn versteht ihr, das waren nun Familien, die sich bekämpften, die Aristokraten Roms. Es waren Machtkämpfe dieser Aristokratien. Und dieser Papst wurde nun in den heiligen Hallen des Vatikans aufgestellt, wurde bekleidet mit päpstlichen Kleidern, mit der dreifachen Krone, diese dreifachen Ämter, die ich genannt habe. Auch der jetzige Papst hat dieses Wappen, die dreifache Krone bedeutet, was wir gesagt haben, das höchste Richteramt über alle Kreaturen, die oberste Verwaltung und das oberste Lehramt. 1870 wird das noch vertieft. Und er lässt diese Leiche feierlich aufstellen, mit allen päpstlichen Gewändern und Zeichen ausstatten. Und jetzt macht er ihm den Prozess dieser Leiche. Und nachdem er ihn als Heretiker abgeurteilt hat, wird er durch die ganze Stadt geschleift, die Leiche. Und dann in den Tiber geworfen. Ihr Lieben, im 9. Jahrhundert, in diesen 7., 8., 9. bis zur Reformation, haben die Päpste die größten Gräuel, die je diese Erde gesehen hat, getrieben. Ihr Lieben, denken wir nicht, das sei nicht wahr. Parallel halfen die Klöster waren bis in die 60er Jahre, 1960 hinein, vor allem in Südamerika, Konzentrationslager. Eines Tages wird das alles bekannt werden. Ich höre gerade das Zeugnis von einer Nonne, die flüchten konnte aus einem solchen Konzentrationslager. Hier wurden Menschen abgeurteilt, Tausende, Abertausende, Hunderttausende im Laufe der Geschichte. Das hat hier begonnen. Die Klöster wurden die Quellen der Gräuel. Man kann das nicht anders sagen. Die geschlossenen Klöster, ich möchte das sehr betonen, die kontemplativen Klöster, oder Erwin Roland, wenn wir sie hören, oder Tregani, der noch lebt, ein Verwandter von Papst Paul VI., was der uns erzählt, das könnte man nicht glauben. Der war buchstäblich in einem Konzentrationslager in Italien. Aber die Welt glaubt das nicht, weil man das diesen großen Klerikern und Führern nicht zutraut, weil sie so manierlich und anständig daherkommen. Ich sage das, weil es so ist und zur Ehre all dieser Elendsten, die in diesen Verliesen umkamen. Bis zur Reformation, wir verstehen jetzt, warum Luther so heftig gegen das Papsttum gesprochen hat. Luther hat das durchschaut. Wir verstehen Luther. Aber heute macht man sich lustig, seine Jünger gleichsam machen sich lustig über ihn. Ja, Gregor der VII. Hat dann alle Fürsten und Könige besiegt, und zwar immer mit dieser Stelle aus Matthäus 16. Er hat die Leute von der Verpflichtung, dem König oder Kaiser, dem Fürsten zu dienen, entbunden. Und davor hat jeder gezittert, jeder König, jeder Kaiser. Denn da waren alle froh, wenn sie von ihm weggehen konnten. Und so waren sie alle ihm unterworfen. Gregor der VII. Hat dann verlangt, dass alle Könige seine Füße küssen müssen. Gell? Und Boniface der VIII. Hat das Dogma geschaffen, das in Ewigkeit nach katholischer Lehre gültig ist, dass jede Kreatur, es gehört sich aber, dass ein Schwert unter dem anderen ist und die zeitliche Autorität sich der geistlichen Gewalt unterwirft. Dass die geistliche Gewalt jedwede irdische sowohl an Würde als auch an Adel überragt, müssen wir umso deutlicher bekennen. Wir, also ich und der Heilige Geist, erklären, sagen und definieren aber nun, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig ist, zum Heil dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Aus der Papstbulle Unam Sanctam, die eine Heilige von Papst Bonifatius dem 8. 1302. Und das Dogma ist gültig, bis zu dieser Stunde nicht aufgehoben. Und da gehen die Evangelischen blind. Wie hat mir jetzt ein Bruder letztens geschrieben aus Deutschland, nur die dummen Kälber wählen ihren Metzger selber. Versteht ihr? Ja, das ist auch Galgenhumor, was wir jetzt gesagt haben. Gell? Tja, und Papst Pius IX. Treibt es dann auf den Höhepunkt, indem er sich als unfehlbar in Glaubens- und Sittenfragen definieren lässt. Er erzwingt es von den Bischöfen. Die meisten sind ja abgefahren. Da waren nur noch ein paar Italiener, die von ihm lebten, und die haben es ihm dann zugesprochen. Und der große Kirchenhistoriker Döllinger, er war die Kapazität im 19. Jahrhundert, hat sich dann gelöst vom Vatikan und hat die altkatholische Kirche begründet, die jetzt auch dort in Rom war. Gut, jetzt wollen wir schließen. Ihr Lieben, lasst uns schließen mit dem Vers: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du bist, und Herr, wir sehen, dass du nicht irgendwer warst. Denn wer nicht mit dir geht, klar und deutlich, der wird zum Ungeheuer. Wer vermischt, wer die göttliche Wahrheit mit irdischem und heidnischem Gut, mit teuflischem Gut vermischt, wird zum Ungeheuer, mehr als jede andere Einrichtung der Welt. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir es wirklich mit dir, dem allmächtigen Herrn und Meister, zu tun haben. Herr Jesus, lass uns diese Dinge ernst nehmen. Und es kommt mir vor, als könnten wir aufatmen, als seien wir alle mit knapper Not dem Unheil entgangen, diesem Ungeheuerlichen. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich möchte das nicht in pharisäischem Sinn sagen, sondern wirklich aus tiefinnerster Dankbarkeit. Und Herr, wir flehen für so viele Katholiken, die so suchend sind und die wirklich keine Ahnung haben, was sich hinter den Kulissen vollzieht. Herr, erbarme dich ihrer und zeige ihnen den Weg. Ermahne, o Herr, und ermutige die Evangelischen, die Christen, deine Kinder, dass sie noch evangelisieren und sich durch keine Kompromisse und Ängste zurückhalten lassen. Herr, und wir flehen auch für alles Evangelische, was da nach Rom pilgert und sich vereinnehmen lässt. Hab Erbarmen, soweit das in deinem Plan liegt. Doch dein Wille geschehe. Hilf uns, Herr, dass wir dir treu bleiben, denn du bist treu. An uns liegt es jetzt. Wir ehren dich und beten dich an. Wir sagen uns los von allem Dunklen, Finsteren, von allem Kompromissvollen, von aller Lüge, von aller Vermischung, allem Synkretismus. Wir sagen uns davon los und folgen dir, Herr, mit deiner Hilfe. Amen. So, da wollen wir das gleich wieder hinter uns lassen. Und das, was des Herrn ist, soll vor uns liegen. Ich wünsche allen eine gute Nacht.